one.
Zero.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsbildungspodcast und zwar Puzzle. Ich bin Hanna, mit mir hier zusammen sitzt die zweite Hanna.
Hallo.
Und wir beschäftigen uns ja gerade in der aktuellen Staffel mit dem Thema Unterrichtsqualität und konkreter dem situationsbasierten Lernen. Und das machen wir mit dem Projekt Klassenzimmer unter Segeln, mit dem ich ja im letzten halben Jahr, bisschen über einem halben Jahr unterwegs gewesen bin. In der ersten Folge, die wir schon ausgestrahlt haben, haben wir ja über das Konzept und das Projekt an sich ein bisschen gesprochen. Und jetzt heute wollen wir uns ein bisschen mehr dem Thema widmen, wie eigentlich Unterricht und Lernen ganz konkret an Bord ausgesehen haben.
Ja, genau. Ich habe da auch noch viele weitere Fragen an Hanna, weil wir ja nach wie vor uns die detaillierten Gespräche darüber aufgehoben haben für den Podcast, dass ihr hier an was Authentischem mit teilhaben könnt. Genau. Und wir hatten ja diesen Cliffhanger am Ende der letzten Folge. Hanna, wie hatten wir nochmal aufgehört?
Ja, wir haben ein bisschen gesprochen über Hierarchie und Regeln und wie letzten Endes die Jugendlichen dann ab einem gewissen Zeitpunkt doch auch verstehen, dass es Situationen gibt, die so ernst sind, dass sie einmal für den Moment kurz folgen müssen und dann im Nachgang gerne Fragen stellen können, was, wie und warum das jetzt passiert ist. Aber dass sie dann auch irgendwann verstehen, dass es manche Situationen gibt, die einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen und da keine Diskussion gerade oder kein Raum für Diskussion gerade da ist, dass man den Raum irgendwie anders aufmachen muss. Und genau, ich hätte aber auch erzählt, dass es ein bisschen dauert, bis sie das verstehen, dass nicht immer in allen Momenten diskutiert werden kann, sondern dass in manchen Momenten es auch einfach notwendig ist, wenn sie einmal kurz erst tun, das, was einem gesagt wird.
Ja, genau. Und ich hatte dann im Gespräch mit Ruth Merk, wir erinnern uns, die Gründerin des Projektes Klassenzimmer unter Segeln und ja, pädagogische Leitung könnte man eigentlich. Ja, ich habe sie im Gespräch dann gefragt, ob es nicht eigentlich super hierarchisch am Anfang sein muss. Weil klar, es schwebt so über allem diese tolle Idee Mitbestimmung und Demokratie lernen und Verantwortung übernehmen bei den SchülerInnen. Wir haben ja über Verantwortung schon viel gesprochen in der ersten Folge zum Thema Klassenzimmer unter Segeln. Und ich habe mir aber halt gedacht, das sind ja keine Segler, die da ankommen, die Kinder. Die müssen das ja erst lernen. Also man hat ja wahrscheinlich schon am Anfang super klare hierarchische Strukturen. Und Ruths Antwort darauf, die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Für die ganze Reise sind ganz klare hierarchische Strukturen, aber es gibt eben Räume, wo Jugendliche von Anfang an mitbestimmen dürfen. Es gibt Gremien wie so eine Art Parlament und das sind alles Räume, wo es ums gemeinsame Leben an Bord geht. Da sitzen die mit drin, können Vorschläge machen innerhalb des Rahmens, der natürlich gegeben ist, weil der durch die Sicherheit, also wenn ich sage, wir wollen jetzt hinter der Tor auf dem Atlantik Wasserski fahren, dann sagen wir, nee, das machen wir jetzt nicht. Also es muss halt innerhalb dieses Rahmens bleiben. Und da sind sie auch aufgefordert, also wir haben regelmäßige Treffen, da ihre Vorschläge einzubringen. Und da ist ja auch dieses, ich glaube, ich weiß nicht, was, ob du warst das, glaube ich, Hanna, auch mit diesem Weihnachtsmarkt, ja, wie gestalten wir unser Bordleben? Und da sind sie auch aufgefordert, ihre Kreativität auch entfalten zu lassen. Was natürlich, man muss halt diesen Gesamtrahmen schon weiterhin berücksichtigen. Aber die Hierarchie gibt's die ganze Zeit. Und ich würde sagen, dass sie nicht aufgesetzt ist, sondern aus der Sache heraus wächst und eigentlich klar ist. Aber Hanna, da kannst du mich gerne korrigieren. Also ein Kapitän muss jetzt nicht dastehen, ich bin jetzt der Kapitän und ich sag euch das, sondern das ist, wird nie in Frage gestellt, weil durch die Sache an sich das ist einfach erleben. Da ist jemand, der hat jetzt einfach die Ahnung, wie ich dieses Schiff fahre. Und da werden diese Sachen auch nicht in Frage gestellt.
Ja, Hierarchie ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache. Und ich weiß nicht, Hanna, weil also für mich steckt bei Hierarchie stecken da auch irgendwie immer diese Regeln mit drinnen. Und wenn ich über Einhaltung von Regeln gesprochen habe, auch mit den Jugendlichen an Bord, dann ist das immer so eine Sache gewesen, die sie verglichen haben mit Klassenfahrten von zu Hause, weil da sind sie auch mit den Leuten, mit denen sie zur Schule gehen, mehrere Tage unterwegs. Man ist gemeinsam in der Jugendherberge und erlebt in irgendwelchen Städten Sachen. Man hat irgendwie die Möglichkeit, gemeinsam irgendwie in kleineren Gruppen unterwegs zu sein. Und die Jugendlichen haben überhaupt nicht verstanden und begriffen am Anfang, dass wirklich die Notwendigkeit da ist, dass sie sich an bestimmte Regeln und Vorgaben, zum Beispiel diese typische Dreiergruppenregelung, dass sie sich da dran halten müssen. Und das ist irgendwie, wir haben sich halt gedacht, naja, zu Hause ist halt auch irgendwie so, da muss ich halt irgendwie in Dreiergruppen unterwegs sein. Mhm. Aber letzten Endes, ob du das dann machst oder nicht, ist auch jetzt irgendwie nicht so ganz relevant. Naja, aber es wird halt dann relativ schnell relevant, wenn du halt nicht in Deutschland unterwegs bist oder vielleicht in Österreich, sondern es auf einmal Dominica ist oder Panama ist oder ein anderes Land, wo einfach, man auch irgendwie sicherstellen muss, dass die Jugendlichen sicher unterwegs sind.
Ja.
Und da war schon irgendwie eine ganz andere Brisanz dahinter, die sie erstmal verstehen mussten, dass es notwendig ist, dass sie sich an bestimmte Regeln und Vorgaben halten, um sich auch das Vertrauen letzten Endes zu erarbeiten, dass sie auch in einem Land, was ja doch irgendwie ein bisschen risikobehafteter ist, Dominica und Panama, als wenn man in Deutschland unterwegs ist, dass sie da auch alleine unterwegs sein dürfen in Dreiergruppen und teilweise auch ohne Handy. Also die hatten natürlich teilweise ihr Handy dabei, wenn sie unterwegs waren, vor allem in den Gegenden, wo es ein bisschen, also jetzt nicht gefährlich per se, ne, aber wo schon ein bisschen ein anderes Gefahrenpotenzial dahinter ist, weil sie auch die Sprache zum Beispiel nicht sprechen. Mhm. Genau. Anders ist es halt irgendwie, wenn sie irgendwie, ja, keine Ahnung, die waren in England, waren sie auch schon ohne Handy unterwegs, ne?
Ja. Ich fand das ganz interessant, was Ruta an einer Stelle zu gesagt hatte. Sie hatte nämlich gesagt, dass so Regelungen einhalten, Grenzen einhalten, dass das was ist, wo die sich halt oft zu denken, ja, ist halt eigentlich egal, ob ich das mache oder nicht. Und dass denen aber in diesem ganzen Rahmen Klassenzimmer unter Segeln schon dann irgendwann bewusst wird, hey, wenn ich diese Grenze jetzt hier überschreite, dann gibt es tatsächlich eine richtige Konsequenz, was ja aus dem schulischen Alltag vielleicht nicht unbedingt oder im schulischen Alltag nicht unbedingt erlebbar ist. Dann ist vielleicht die Konsequenz, dass du mal zu nacharbeiten musst oder so. Aber was für eine Konsequenz hat das jetzt dann tatsächlich auf dein Leben sozusagen? Und Ruth hat eben schon geschildert, dass sie das Gefühl hat, dass da bei den SchülerInnen echt was anderes ankommt und sie dieses Verständnis für die grundsätzliche Notwendigkeit mancher Regelungen einfach total gut ausgebildet wird. Und das ist ja ein super wichtiges Learning.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es zwischendurch Situationen oder Regeln gibt, die echt wirklich lange gebraucht haben, bis die so in den Köpfen von den Jugendlichen drin waren. Also eine der Grundregeln an Bord ist es, dass man die Treppen, die ja relativ steil und schmal sind, dass man die rückwärts runtergeht und sich immer mit einer Hand festhält, weil wenn da eine Welle kommt und die dich doof erwischt und dann du dein Gleichgewicht verlierst, im Zweifelsfall von der Treppe runterfällst. Und zu Hause ist es doof, wenn du von der Treppe runterfällst, aber dann gehst du halt im Zweifelsfall ins Krankenhaus. Wenn das nächste Krankenhaus 7 Tage entfernt ist, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so lustig und hat dementsprechend eine ganz andere Relevanz. Und wir haben die echt wirklich die ersten 3, 4, teilweise sogar 5, 6 Wochen so genervt, dass sie diese Treppen rückwärts runtergehen sollen. Manche haben es dann irgendwann nach 5, 6 Wochen verstanden, bei anderen ging das ein bisschen schneller. Aber auch zu verstehen, dass wir mit diesen ganzen Regeln ihnen nichts Böses wollen. Das denn aus den Köpfen rauszukriegen, war auch gar nicht so einfach. Weil ich habe irgendwie schon noch das Gefühl gehabt, dass die Jugendlichen denken, und habe ich manchmal in der Schule auch, dass es Regeln und Regeln deswegen gibt, damit wir sie ärgern. Aber letzten Endes ist ja vielleicht was ganz anderes dahinter, nämlich, dass wir wollen, dass sie sicher sind und dass alle sich sicher fühlen in dem Miteinander auch, was wir haben.
Hat dich das als Lehrkraft dazu angeregt, über Regelungen, die es so im Schulalltag gibt, nochmal verstärkt nachzudenken? Weil ich persönlich beobachte bei mir schon manchmal, wenn ich einfach so eine Regelung reproduziere, dass ich mir dann schon manchmal denke, ist doch tatsächlich wirklich egal und hat wirklich auf meinen Unterricht jetzt auch gerade gar keine Auswirkung, ob jemand eine Cappy auf hat oder Kaugummi kaut. Du weißt, was ich meine. Hat dich das in die Richtung
total
nachdenklich gestimmt?
Jein, es hat mehr so ein bisschen das irgendwie nochmal vorangetrieben, was ich sowieso schon mir gedacht habe, weil ich bin auch niemand, der, also es gibt ja manche KollegInnen, die sich davon persönlich angegriffen und nicht respektiert fühlen, wenn Jugendliche eine Cappy anhaben oder eine Jogginghose tragen. Und das ist was, das war bei mir davor schon auch nicht der Fall, dass ich mich deswegen nicht respektiert gefühlt habe oder das Gefühl hatte, die Jugendlichen nehmen die Situation nicht ernst. Aber das sind schon auch Dinge, die natürlich nach wie vor oder noch mal viel relevanter jetzt sind, weil ich mich schon auch frage, warum habe ich bestimmte Regelungen oder warum habe ich bestimmte Regelungen nicht? Und ich bin aber schon auch jemand, der jetzt im Zweifelsfall noch mal viel eher darauf eingehen würde, warum habe ich welche Regeln und warum sind mir bestimmte Dinge wichtig, weil man letzten Endes dann irgendwie, glaube ich, von so einer Prinzipienreiterei runterkommen kann und auch Ausnahmen viel eher begründen kann und es nicht ein so ist, aber sie haben gesagt, das oder also dass man halt irgendwie auch Regeln aufweichen kann im Zweifelsfall. Und ich würde auch, glaube ich, eher jetzt davon weggehen zu sagen, wir haben halt hier diese folgenden Regeln, die ich dann am Anfang der Klasse vorstelle, sondern ich glaube, das etabliert sich dann schon auch, wenn man bestimmte Grundsätze vereinbart hat, dass sie halt auch irgendwie eher verstehen, warum man dann wie reagiert jetzt in Bezug auf Cappy. Also ich würde jetzt nicht mehr mich vor eine Klasse stellen und sagen, am Anfang der ersten Stunde, wenn ich erst in meine Klasse reingehe, also ihr dürft bei mir kein Kaugummi kauen, ihr dürft bei mir keine nichts trinken, ihr dürft bei mir keine Cappy anhaben oder sonst irgendwas. Ich glaube, das packt so eine ungute Dynamik am Anfang rein, die ich eigentlich nicht haben möchte im Klassenzimmer.
Weil es so die Notwendigkeit der Regel gar nicht aus der Situation heraus entsteht, sondern erstmal
Genau,
ja
total.
se aufgestellt wird.
Ja.
Ich habe gerade an einen Ausschnitt von dem Interview, was du mit den SchülerInnen geführt hast, gerade die ganze Zeit gedacht, weil du ja auch vom Thema Respekt gesprochen hast. Und das ist vielleicht eine ganz coole Überleitung zu einem Bereich, sage ich mal, über den wir sowieso noch sprechen wollten, der an Bord ein absolut riesiger Unterschied ist zwischen Lehrkräfte-SchülerInnen-Beziehung im normalen Alltag versus bei Klassenzimmer unter Segeln, nämlich ja diese ganz andere Beziehung, die man da hat. Und wie ist denn das? Ihr verbringt ja so viel Zeit miteinander. Siezt man sich? Duzt man sich? Wie ist die Beziehung so rein oberflächlich, ich sag mal, auf der Sichtstruktur bei Klassenzimmer unter Segeln?
Auf der Sichtstruktur ist es ein Du an Bord und zwar mit allen. Also egal, ob das jetzt die Jugendlichen und unter sich sind oder wir mit den Jugendlichen, wir untereinander, aber auch die ganzen Segler und letzten Endes die hierarchisch höchsten Personen. Also jetzt in dem Fall Ruth als die Projektleitung, die wir auch geduzt haben, die Jugendlichen auch geduzt haben oder auch der Kapitän, der immer an Bord war. Also das war durch die Bank ein Du. Weil man letzten Endes ja auch miteinander lebt. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann gemeinsam Schule hat oder gemeinsam Unterricht macht, sondern auch irgendwie gemeinsam miteinander, also man isst gemeinsam, man hat gemeinsam Dienst, wenn man dann irgendwie das Schiff fahren muss, man ist gemeinsam auf den Landaufenthalten unterwegs und man spricht natürlich auch über Themen dann miteinander, die man sonst zu Hause eher nicht anschneiden würde. Und man bekommt natürlich auch, und das ist, glaube ich, schon das, was ungewohnt ist für eine Lehrkraft, vor allem am Anfang deutlich mehr voneinander mit. Also wir haben die ersten 4 Wochen an Bord keinen Unterricht im klassischen Sinne mit den Jugendlichen gehabt, sondern wir sind alle erstmal an Bord angekommen und alle inklusive uns Lehrkräften haben erstmal ein bisschen segeln gelernt und dieses Schiff fahren gelernt. Und man ist ein bisschen voraus den Jugendlichen, weil wir schon 10 Tage vorher an Bord waren und so die ganz, ganz Basics gelernt haben. Aber letzten Endes hat man doch einen ähnlichen Wissensstand wie die meisten Jugendlichen, die an Bord kommen und lernt dann erstmal von den Seglern, auch in Theorie Nautikeinheiten, ne, was es mit dem Segelsetzen zu tun hat, wie die einzelnen Bestandteile heißen, wie man mit Seekarten umgeht, was so man machen muss, wenn man sich stündlich um die Maschine kümmert und diese ganzen Dinge. Und ist da auf derselben Seite, weil man lernt und man Lerner ist in dem Moment. Und erst nach 4 Wochen steigt man dann in den schulischen Unterricht ein, auf der zweiten Etappe, und dann hat man Unterricht. Und dann ist es natürlich schon ein krasser Perspektivwechsel und ein Rollenwechsel vor allem, den man dann hat. Und ja, also man lernt sich in den ersten 4 Wochen auch nicht auf der Ebene SchülerInnen, Lehrkräfte so kennen, sondern man ist auch gemeinsam seekrank, man sitzt gemeinsam am Abendessen, man steht gemeinsam in der Küche und hat irgendwie Dienst. Und ja, das ist für alle Beteiligten, glaube ich, wissentlich, dass das die Lehrkraft oder die SchülerInnen sind, ist es schon irgendwie komisch, vor allem dann nochmal, wenn es dann irgendwie in den Unterricht reingeht. Also es ist auf jeden Fall ungewohnt. Und wir haben auch mehrfach auf der Reise, auch im Vorfeld der Reise, bei den ganzen Vorbereitungsveranstaltungen, die wir Erwachsene jetzt hatten, über diesen potenziellen Rollenkonflikt gesprochen, der einfach für uns da ist, weil wir auf der einen Seite Mitlerner sind, wir sind Erwachsene und Vorbilder in bestimmten Hinsichten, wir sind Lehrkräfte, wir sind aber auch in manchen Momenten Freunde und Familie und Elternersatz, und da kommt ganz, ganz vieles zusammen, was diese Beziehung einfach sehr besonders macht.
Ich würde dazu jetzt tatsächlich direkt mal SchülerInnen-Stimmen hören wollen. Nämlich einmal zu diesem ganzen Punkt Respekt voreinander haben und sich auf unterschiedlichen Ebenen kennenlernen. Und dann auch noch zu dieser Thematik, weil du hast das jetzt super aus deiner Perspektive geschildert. Und ich glaube, für unsere HörerInnen wäre es auch interessant zu hören, was die SchülerInnen dazu zu sagen haben.
Auf jeden Fall, machen wir.
Also so zu Hause, ich weiß nicht, was mein Lehrer so gerade eben macht, wenn er so im Alltag lebt. Dann weiß ich vielleicht von Lehrern, die ich gut kenne, noch das Hobby und ob die jetzt Kinder haben oder was die halt so grob in ihrer Freizeit machen. Aber man hat nie so richtig was mit denen erlebt, was so einigermaßen Alltag ist und richtig verbindet. Also man hat da schon eine deutliche Distanz, und ich finde es viel schöner, so auch mal über seinen Lehrer was zu wissen, mit seinem Lehrer Alltag mal zu leben. Und das ist ein voll schöner Weg, auch Leute kennenzulernen. Man schafft direkt so eine Beziehung. Man geht vielleicht auch lieber in Unterricht als beim Lehrer, bei dem man jetzt Distanz hat. Ja, ich verstehe auch schon irgendwo, dass zu Hause dann eine Distanz da ist und eine Professionalität. Aber ich finde dieses Menschliche hier viel schöner.
Ich glaube auch einfach, dass wir die ganze Zeit so nah aneinander leben. Das bringt einfach eine totale Offenheit auch für zum Beispiel Ältere, also für jetzt zum Beispiel Erwachsene zwischen Jugendlichen. Ich glaube, das ist nicht oft, dass Jugendliche sich so früh oder so eng mit so vielen Erwachsenen abgeben müssen in gewisser Weise und sie dann so gut kennenlernen, dass einfach wirklich auch richtige Freundschaften entstehen können.
Das klingt ja richtig schön, als hätte sich da auf jeden Fall eine auch vertrauensvolle Beziehung entwickelt, dass sie das da so auch mit dir teilen im Interview. Wie war denn dieser Aspekt konkret, mit dem jetzt ihr Statement aufgehört hat, für dich?
Ja, ich habe schon auch am Anfang irgendwie, war das irgendwie komisch, und ich habe mich gefragt, warum soll ich denn irgendwie befreundet sein wollen mit meinen SchülerInnen? Ich finde dieses Verhältnis eigentlich ganz gut, dass da so eine Distanz da ist. Ich muss aber sagen, dass es zum Ende hin einfach wirklich sehr schön war. Das hat schon auch was für den Unterricht verändert, und ich habe mich selber da irgendwie nicht zu schnell beeinflussen lassen und habe mir diese Offenheit behalten. Und ich stimme da den beiden SchülerInnen total zu. Auch ich habe dieses Verhältnis gegen Ende hin dann total genossen. Und bin jetzt ja schon wieder seit ein paar Tagen in der Schule. Natürlich noch nicht in dem Ausmaß wie sonst, aber auch ich werde das definitiv vermissen.
Ah, voll schön. Hast du denn mit den Schülern noch konkret drüber gesprochen, dieses Duzen und Siezen, was das für einen Einfluss hatte?
Ja, habe ich. Und bevor ich das paraphrasiere, glaube ich, hören wir einfach mal kurz rein in das Interview, denn auch diesbezüglich finde ich Ihre Antworten total spannend.
Also ich habe in der Grundschule ziemlich lang meine Lehrkräfte geduzt. Aber ich denke, es macht schon einen Unterschied, weil man einfach einen persönlicheren und, also ich duze meine Freunde, ich duze irgendwie Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Und in der Schule hast du sonst immer durch dieses Sie diese Höherstellung der Lehrkräfte. Und ich glaube, das ist einfach hier ein bisschen geringer.
Ja. Ich finde, wenn ich mit Sie angesprochen werde, finde ich, ist es direkt unpersönlicher. Und wenn ich meinen Lehrer mit du ansprechen kann, ist es erstmal für mich persönlicher und ich vermute jetzt auch einfach mal für die Lehrkräfte irgendwo eine persönlichere Ansprache. Und das wirkt so auf eine ganz andere Ebene. Ich sieh's meinen Lehrer zu Hause ja auch alle. Es gibt aber teilweise Lehrer, da sage ich jetzt, ja okay, zu denen habe ich jetzt wirklich wenig Bezug. Aber es gibt auch Lehrer, zu denen sage ich, ja okay, mit denen verstehe ich mich auch gut. Zu denen habe ich jetzt auch einen Bezug, zum Beispiel mit meinem Lehrerpaten verstehe ich mich echt sehr gut. Und da, finde ich, spielt das Sie gar nicht so viel rein mehr. Aber ich sag das, du hat schon einen Effekt, einfach einen, ja, der macht im Kopf was irgendwo, dass man eigentlich gar nicht so schnell bemerkt. Also
vielleicht eine andere emotionale Einstellung.
Ja. Ja.
Oft sind das ja auch einfach Respektpersonen, vor denen halt vor allem Kinder oft, denen halt beigebracht wird, ja, das ist eine, die Person sollst du mit sie ansprechen, vor der musst du Respekt haben.
Aber umgekehrt würdet ihr jetzt sagen, weil wir uns ja duzen, dass ihr keinen Respekt vor mir habt, bloß weil ihr mich duzt?
Gar nicht. Ich glaube einfach nur einen persönlicheren Respekt.
Ja.
Ich habe ja auch Respekt irgendwie vor meinen Freundinnen und Freunden. Ja. Und ich glaube, es ist eher auf der Ebene.
Ja.
Ich glaube, was ein ganz gutes Beispiel ist, ich habe nicht Respekt vor dir, weil ich sage, okay, das ist jetzt sie, meine Lehrerin, sondern ich sage, okay, ich habe einfach Respekt, weil das ist Hannah und vor Hannah habe ich Respekt, weil ich sie einfach respektiere und weil ich ja auch irgendwo was mit ihr verbinde. Und ist nicht so, ja, weil das jetzt meine Lehrerin ist, habe ich jetzt Respekt vor ihr.
Genau.
Sondern einfach so, also eine menschlichere Einstellung zum Respekt, ne? Dass Respekt nicht durch dieses Wort sie kommt oder genommen wird mit dem du, sondern ganz andere Dinge letzten Endes ausmacht.
Ey, cool, ich find's richtig gut, die SchülerInnen nochmal direkt zu hören, weil da für mich durchdringt, als hätten die auf einer Metaebene schon total verstanden, worum es eigentlich geht bei dem, was wir im Bildungskontext immer Werteerziehung nennen. Also wir wollen denen in der Schule ja beibringen, bestimmte Werte hochzuhalten und sich daran zu orientieren und so weiter und fordern dann aber teilweise an anderer Stelle manchmal blinden Gehorsam ein. Und die haben hier aber, so klingt zumindest für mich, total verstanden, es hängt irgendwie alles nicht, wie du am Ende auch nochmal paraphrasierst, an irgendwelchen Worten, sondern so, wie wir miteinander umgehen. Daraus entwickelt sich halt auch, was wir voneinander halten und dass wir uns dann respektieren und gegenseitig wertschätzen und so weiter. Und das finde ich mega cool, weil das ja immer wieder auch als als Unterrichtsziel und als Bildungsziel natürlich hochgehalten wird.
Ja, total. Und letzten Endes ist es, glaube ich, eine der Beispiele, wo man auch so ein bisschen sieht, dass Lernen an Bord, aber auch ja irgendwie in der Schule, nicht nur klassisch in den Stunden und im Unterricht erfolgt, sondern den ganzen Bordalltag und irgendwie auch den ganzen Schulalltag umfasst.
Absolut. Stichwort Schulalltag. Ich habe mich gefragt, Hannah, du hast ja da nicht die ganze Zeit Internet, oder? Hast du Bücher dabei? Müssen die SchülerInnen immer handschriftlich auf Zettel schreiben oder haben die Tablets? Unterrichtest du nach einem normalen Lehrplan? Gibt's Projektunterricht? Wird individualisiert? Du hast im ersten Podcast-Teil schon mal sowas anklingen lassen, dass die manchmal auch so Freiarbeitsphasen haben. Unterrichtet ihr fächerübergreifend, weil ihr seid ja nicht mit Lehrkräften aus jedem Fach irgendwie vertreten? Pick one.
Ganz, ganz viele Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen strukturiert runterzubrechen und erstmal ausgehend von den Gegebenheiten. Wir sind teilweise, vor allem wenn wir die Atlantiküberquerungen anschauen, ja, so 3,5 Wochen lang unterwegs von Land zu Land und haben zwischendurch wenig andere Menschen, die wir sehen und auch kein Internet. Wir haben natürlich technische Geräte an Bord. Also ich hatte mein Laptop dabei, ich hatte mein iPad dabei. Auch die Jugendlichen haben Laptops dabei, weil die bestimmte Dinge einfach auch am Laptop machen müssen. Die müssen sowas Tolles schreiben wie Blogs, die dann alle 2 Tage auf die Webseite gestellt werden.
Ah,
also
okay.
Technische Geräte sind doch irgendwie notwendig. Aber sie haben kein Internet und die Jugendlichen haben auch ihre Handys nicht da. Die müssen sie abgeben und dürfen sie nur zu bestimmten Zeiten bekommen. Also das sind so irgendwie so diese Grundvoraussetzungen, was irgendwie so Technik angeht. Und dann haben wir natürlich ganz viele Bücher dabei, also Schulbücher auf der einen Seite, für die Schulfächer, die wir unterrichten, aber auch für die Fächer, die nicht an Bord unterrichtet werden. Zum Beispiel Französisch wird nicht an Bord unterrichtet, weil wir Spanisch haben und in vielen spanischsprachigen Ländern ja unterwegs sind. Aber wir haben auch Französischbücher dabei. Und die sind mit ganz vielen anderen Unterhaltungsliteraturbüchern, aber auch nautischen Büchern oder sonstigen wissenschaftlichen also zumindest pseudowissenschaftlichen Publikationen, stehen die bei uns in der Bibliothek. Wir haben einen kleinen Raum, der eigentlich mal früher eine Kammer war, der umfunktioniert wurde zu einer Bibliothek. Das ist so ein, das ist ein Tisch und das rundherum ist so ein Sitzecken-Couch-mäßig sowas eingerichtet und ganz viele Bücher, die da drin stehen. Und ich würde mal so schätzen, dass wir 800 bis 1000 Bücher an Bord haben und die Jugendlichen lesen okay, insgesamt crazy. Sehr, sehr viel. Genau.
Krass,
und,
also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Ja. Ja, und es ist auch, also es ist total schön, weil wir haben Jugendliche dabei, die sagen vor der Reise, naja, so lesen jetzt nicht so viel und warum, und die entdecken dann auf der, oder einen Jugendlichen, der mir konkret in den Kopf kommt, der auf der Reise das Lesen für sich entdeckt hat und gemerkt hat, hey, wenn ich lese, dann lerne ich ja ganz, ganz viele Dinge und dann kann ich anderen Leuten von Dingen erzählen. Und der hat sich echt wirklich so reingefuchst ins Lesen. Ich weiß nicht, der hat dann witzig. Wirklich echt einen dicken Schinken nach dem anderen erzählt und sich dann mit mehreren Büchern auch irgendwie zum Experten für Ozeanografie entwickelt und sich da total crazy. Eingelesen. Und hat auch gemeint, das möchte er sich unbedingt weiter beibehalten, dass er sich durch das Lesen ja. weiterbildet in Bereichen, zu denen davor er auch jetzt irgendwie nicht so den Zugang hatte. Und das war richtig, richtig toll zu sehen.
Weißt du, was mir dazu gerade einfällt? Ich glaube, ein Teil aus dem SchülerInnen-Interview, da sagen sie auch, ja, ich habe jetzt irgendwie nicht unbedingt viel mehr gelernt von dem Schulstoff, als ich in der Schule gelernt hätte, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie gelernt, meine Freizeit besser zu nutzen oder so. Das klingt auf jeden Fall, total. Als würde das auf diesen Fall hundertprozentig zutreffen.
Ja, genau. Und jetzt, wo waren wir eigentlich stehen geblieben darin, wie Unterricht jetzt sonst so ausschaut? Also es sind so ein bisschen die Grundvoraussetzungen. Und der Unterricht fängt an, ab den, also nach den ersten 4 Wochen, zumindest dieses, was man klassischerweise als Unterricht bezeichnen würde. Und dann gibt es einen ganz normalen Stundenplan. Und die Jugendlichen haben dann Stunden und Fächer. Fächerübergreifender Unterricht findet jetzt tatsächlich so gar nicht so sehr in dem Ausmaß statt. Es gibt Freiarbeit-Slots über den Verlauf der Reise. Am Anfang mehr zu dem, was man selber so im Unterricht macht. Am Ende dann mehr für die Vorbereitung für die Fächer, die man irgendwie verpasst hat währenddessen und für die man sich irgendwie vorbereiten möchte, was man dann irgendwie zu Hause irgendwie noch braucht. Es gibt aber auch so Projekte, die stattfinden, weil jeder Jugendliche die gesamte Reise in einem Projekt fix dabei ist. Also es gibt zum Beispiel das Musikprojekt, die sind dann dafür zuständig, dass alle möglichen Festivitäten oder Aktivitäten mit Musik begleitet werden können. Also wenn wir uns dann einmal in der Woche zusammensetzen zu einem Fest oder zu einem Event, das nennt sich Besanschot an, da verbringt man einfach so ein paar, so anderthalb Stunden so auf dem Achterdeck, genießt die Sonne und die Leute können kulturelle Beiträge mitbringen und da bereitet das Musikprojekt beispielsweise was vor oder für Geburtstage, für Weihnachten, für solche Ach, Events. Schön. Und es gibt aber auch das Fotoprojekt, die dafür zuständig waren, dass die ganze Reise fotografisch begleitet wurde, dass Fotos da sind, dass Fotos ausgewählt werden, auch für die Instagram-Kanäle und für die Webseite, sowas. Genau, und da sind die Jugendlichen auch Teil des Projektes und arbeiten ja mit so 5, 6, 7 anderen Jugendlichen über den Zeitraum echt wirklich auch viel zusammen. Also da sind immer 2 Stunden in der Woche dafür geblockt und da geht sehr viel Zeit, sie haben sehr viel Zeit für die Projekte während dieser Reise. Genau, und ja, dementsprechend hatte ich auch irgendwie meinen Stundenplan, habe da meine Stunden gehalten und man steht dann da vor der Hälfte der Jugendlichen. Man hat immer 17 Jugendliche in einer Unterrichtsgruppe und weil die eine Hälfte immer das Schiff fahren muss, hat man so einen 2-Tages-Wechsel. Immer, also man ist als Jugendlicher einen Tag dafür verantwortlich, das Schiff zu fahren oder Aufgaben im Bordalltag zu übernehmen und den zweiten Tag hat man dann Unterricht. Und so strukturiert sich das dann. Und genau, ich als Lehrkraft habe dementsprechend die eine Unterrichtsstunde immer 2-mal gehalten, für jede Unterrichtsgruppe 1-mal. Und steht dann da an Hauptdeck, wenn das Wetter gut ist oder wenn das Wetter schlecht ist, ist man dann unter Deck in dem allgemeinen Aufenthaltsraum, der für alles genutzt wird, was einem so einfällt. Ja, und hat dann da irgendwie Unterricht unter den gegebenen Umständen. Das heißt aber im Zweifelsfall, dass Wellen übers Hauptdeck schwappen und die Füße die ganze Zeit nass sind. Zum Glück nicht so kalt, weil das Meerwasser dann durchaus auch 25 Grad hat und es ganz irgendwie schön ist. Hat dann irgendwie die Sonne im Gesicht. Zwischendurch kann es dann mal heißen, hier ist irgendwie ein Wal oder ein Delfin, den man irgendwie sehen kann. Es kann aber auch heißen, die Situation hatte ich auch, dass ich unter Deck war und seekrank war und dann liegt man halt irgendwie, im Zweifelsfall gemeinsam mit einer Schülerin oder einem Schüler, auf der Bank und hält im Liegend mit ja, mit geschlossenen Augen den Unterricht, weil man irgendwie ja mit der Sehkrankheit zu kämpfen hat. Und ja, dann stand für mich dann ein Jugendlicher an der Tafel und hat die Arbeitsergebnisse einmal notiert und das ganz wunderbar moderiert. Ja, also von daher, so läuft dann halt irgendwie Unterricht ab und unter den gegebenen Umständen. Und es passiert schon sehr oft, dass irgendwie mal ein Stift runtergerollt ist oder ein Blatt weggeweht wird. Also das gehört dann irgendwie leider zum Unterrichtsalltag dazu.
Witzig.
Ja. Und was lustigerweise Teil vom Unterrichtsalltag ist, dass ständig dir jemand durchs Klassenzimmer im Grunde genommen läuft. Also du hast keine Ruhe. Und jetzt irgendwie einen abgeschlossenen Raum wieder zu haben, theoretisch, und da bin ich irgendwie alleine mit den Jugendlichen, ist schon auch irgendwie ungewohnt, weil es an Bord durchaus vorkam, dass, also wenn man am Hauptdeck sitzt, also draußen sitzt, dann muss halt mal zwischendurch ein bisschen am Segel gezuppelt werden und dann kommt jemand vorbei oder der Ausguck hört mit einem Ohr zu, was da irgendwie gerade geredet wird. Oder jemand aus der Küchendienst hat, muss irgendwie in einer der Bänke im Aufenthaltsraum irgendwelche Sachen verstauen. Also man hat ständig irgendwie Besuch und dann sitzt auch mal zwischendurch jemand da, der eigentlich gar nicht zum Unterricht gehört, sondern ein anderer Erwachsener ist und stellt noch Fragen, weil er irgendwie Interesse auch gerade hat. Und es ist einfach ein sehr offener Lernraum in dem Moment, der sehr schön ist auch.
Ja, cool. Ich find schön, dass du das abschließt mit, dass es sehr schön ist, weil das ja durchaus in einem starken Gegensatz steht zu dem, was wir in der Schule haben, dass häufig einfach ein hinter geschlossener Tür in dieser Privatsphäre, die ja auch irgendwie ein angenehmer Schutzraum ist und so weiter, unterrichtet wird. Aber ja, da einfach auch mal die Erfahrung zu machen, dass es auch so geht, ist sicherlich sehr befreiend. Also ich kann mir vorstellen, dass du da als Lehrkraft sicher auch dran gewachsen bist. Und das passt auch zu dem nächsten Punkt, den ich dich noch fragen wollte. Ich habe nämlich keine geringere Frage an dich als, was für dich so das größte Learning war bezüglich Unterricht im Sinne von Stoffvermittlung auf Klassenzimmer unter Segeln versus in der normalen Schule.
Ich glaube, man muss schon sagen, dass es einfach eine außergewöhnliche Situation ist, Klassenzimmer unter Segeln, und man hat schon den bayerischen Lehrplan, der dem Ganzen zugrunde liegt und an dem man sich halten und orientieren muss, aber wir wählen die Inhalte trotzdem so aus, dass sie zum Verlauf der Reiseroute passen und dass ich situationsbezogen unterrichten kann. Also konkret heißt es, bevor wir nach Dominica, das ist eine Karibikinsel, ehemalige Kolonie, gesprochen haben, habe ich im Englischunterricht mit denen über den Kolonialismus gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Learning auf jeden Fall, dass es eine größere Motivation bei den Jugendlichen da ist, wenn sie irgendwas lernen, was von Relevanz ist für die Situation, in der sie sich gerade befinden. Und ich glaube, das kann die physische Situation sein, jetzt in unserem Fall, dass wir einfach jetzt kurz vor dem Aufenthalt Dominica standen in dem Fall. Aber ich glaube, es kann auch sein, einfach generell die Themen oder Sachen, die gerade die Jugendlichen beschäftigen. Und dann lernen sie echt super gerne und haben eine große Begeisterung für die Themen. Das Zweite, was aus dieser Schiffssituation herausgeboren ist, dass wir gar nicht so viel Zeit für Unterricht hatten. Also der Jugendliche hat an Bord, ich glaube, 15 Stunden Englischunterricht gehabt und jetzt nicht in der Woche, sondern insgesamt. Also 15 mal 45 Minuten Englisch, und das ist echt nicht viel. Was wir aber nicht machen in dieser Zeit, ist dieses ganze Üben, also dieser ganze Teil, dass man irgendwie Texte schreibt oder dass man irgendwie in Mathe Übungen macht, der fällt weg. Dafür haben die Jugendlichen dann unter anderem die Freiarbeit, in der sie dann selbst ihre Schwerpunkte wählen können, was sie jetzt üben müssen, für dann die Tests, die wir auch an Bord schreiben. Aber es ist einfach sehr kondensiert, das, was wir machen, und da ist ein anderer Zug dahinter. Und die Jugendlichen, wenn ich jetzt irgendwie in den letzten Wochen mit denen Kontakt hatte, waren die alle ganz überrascht, wie langsam Schule eigentlich zu Hause ist und was man doch irgendwie auch alles schafft. Und das, was wir an Bord gemacht haben in diesen 15 Stunden, nicht wirklich weniger ist als das, was die zu Hause gemacht haben in deutlich mehr Zeit. Nicht, weil wir so wahnsinnig viel Zeit hatten, sondern einfach, weil wir das kondensiert gemacht haben und das, weil wir sehr beispielhaft vorgegangen sind an Bord, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, dass weniger absolut ausreicht und man total exemplarisch arbeiten kann und dass es vollkommen ausreicht.
Ja gut, es kommt natürlich auch immer drauf an, welchen Zug natürlich die Klasse, die da vor dir sitzt, hat. Ne? Und ich hatte jetzt gerade die Frage, du hast ja einfach nur vom Lehrplan gesprochen. Ist das Projekt eigentlich für Gymnasiasten ausgerichtet oder kann da jede Schulform mitkommen?
Nee, das ist schon auf SchülerInnen von Gymnasien ausgelegt. Wir hatten aber auch 4 SchülerInnen mit dabei, die von Waldorfschulen kommen.
Ah, okay. Ja, gut, genau. Bei denen also ist dann ja sowieso, wenn sie Abitur machen, ist es ja das normale Abitur und bis dahin läuft es halt anders, ne? Ja.
Ja, genau.
Ja, weil das habe ich gerade schon gedacht. Und wenn dann die, wenn das schon mal der erste Filter ist und dann auch noch Kinder aus tendenziell ressourcenreicheren Milieus kommen, dann ist es vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, dass der Unterricht dann in dem Kontext auch schneller ablaufen kann. Ne? Also dass die Realität muss man ja auch sehen, dass man nicht eine ganze Klasse durchbringen muss, sondern eben die tendenziell leistungsstarken, tendenziell ressourcenstarken und so weiter.
Ja, wobei schon auch tatsächlich der Unterschied in den Fächern auch teilweise relativ groß war, weil die ja manchmal auch einfach super stark in einzelnen Fächern sind und dann aber in Englisch trotzdem Lücken haben. Und ich würde schon behaupten, dass da insgesamt im Durchschnitt, es gab deutlich mehr richtig gute SchülerInnen, aber es gab durchaus auch SchülerInnen, die mit Englisch Probleme hatten.
Das ist dann vielleicht auch was, stelle ich mir zumindest so vor, wo man nochmal mehr als an der Schule auch einen Einblick kriegt, dass die sehr wohl auch andere Stärken haben, weil man denkt ja dann oft so, oh Gott, was machen die hier an meiner Schule, wenn sie gerade so mit Hängen und Würgen irgendwie von einer 50 zur nächsten irgendwie hangeln. Aber ich nehme mal an, in diesem sehr engen Kontakt, in dem man dann mit den Schülern entsteht, sieht man dann sehr schnell, welche Stärken die halt in anderen Fächern dann auch haben, oder?
Ja, und auch nicht nur in anderen Fächern, sondern einfach ganzheitlich, ne? Was bringen die sonst für Stärken mit, was jetzt vielleicht auch nautische Themen angeht, oder was Sport angeht, was das Zwischenmenschliche angeht,
Sport
die
ist
da
auch
irgendwie
einfach.
Auch ja, aber jetzt nicht auf den Mast hochklettern und das Segel setzen.
Ja. Fair.
Nein, natürlich ist Sport einfach, aber dass die da irgendwie das, ja, also man kriegt schon irgendwie ganzheitlich mit, auch was die für musikalisch kreative Begabungen haben, wenn sie dann irgendwelche Gedichte verfassen oder Texte schreiben, musikalisch unterwegs sind. Und das ist vielleicht tatsächlich noch so ein Punkt, der nicht so sehr aus dem, also ein Learning, das nicht so sehr geboren ist aus meinem eigenen Unterricht, sondern aus meinem Englischunterricht und dann auch dem Deutschunterricht von der Kollegin. Ich habe irgendwann relativ zu Beginn, also lass es die 4. oder 5. Unterrichtsstunde sein, habe ich mir mit den Jugendlichen ein Gedicht angeschaut. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass da auch mehr Drive dahinter ist. Und es ist ein Gedicht gewesen, auch zum Thema Kolonialisierung, kurz bevor wir nach Dominica gekommen sind. Und es ging über die Frage nach Heimat. Heißt Island Man von Grace Nichols, wer das nachschauen möchte. Ich mag das Gedicht sehr gerne. Und hatte mir eigentlich auch was Cooles überlegt, was wir gemacht haben. Und es war auch okay. Aber letzten Endes habe ich doch gemerkt, Gedichte ziehen einfach nicht bei Jugendlichen. Die finden die einfach deswegen eher uninteressant und haben da keinen Bock drauf, weil es Gedichte sind.
Tja.
Und ja, sie waren schon mehr begeistert und mehr dabei als zu Hause, aber der Drive hat irgendwie trotzdem gefehlt und ich liebe Gedichte über alles. Also ich finde Gedichte und dieses exemplarische Arbeiten so wahnsinnig schön und ich kann damit sehr, sehr viel anfangen. Und meine Motivation hat ein bisschen gezogen, aber doch auch irgendwie nicht so sehr, wie ich mir das erhofft hatte. Und dann hat die Deutschkollegin zu einem späteren Zeitpunkt der Reise auch mit denen Gedichte gemacht und was die Perspektive von den Jugendlichen auf die Gedichte geändert hat, war, dass sie selber Gedichte geschrieben haben über ihre eigene Reise. Und als sie dann Gedichte genutzt haben, um sich und ihre Erfahrungen selber auszudrücken und dann einen Raum denen zu geben, das hat bei denen voll die Perspektive auf Gedichte geändert, hatte ich das Gefühl. Und sie haben auch danach Gedichte selber geschrieben und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern echt mehrere Jugendliche und sich selber kreativ ausgetobt und auch verstanden, dass Sprache ein echt cooles Werkzeug ist, ja, seinen eigenen Gedanken und Gefühlen und Momenten irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und ich glaube, dass wenn man jetzt mit denen nochmal Gedichte auch anschaut und Gedichte analysiert, dass die eher bereit wären, sich darauf einzulassen. Ne? Und ich glaube, was ich das nächste Mal mache, wenn ich Gedichte in der Schule bespreche, in der Klasse neu zumindest, in der Klasse, in der ich davon noch nicht drin war, dass ich zuerst mit denen selber Gedichte schreiben werde und mich darüber annähere, naja, was kann ich selber eigentlich mit Sprache machen, welche Werkzeuge brauche ich dafür? Es sind letzten Endes halt doch irgendwie Stilmittel und Bilder, die ich nutze. Und dann kann ich sie mir im nächsten Schritt vielleicht ein bisschen bereitwilliger mit den Jugendlichen anschauen. Also es ist zumindest ein Versuch, den ich mal machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, dass das die Perspektive von denen auf Gedichte geändert hat.
Ja, okay. Ja, klingt sehr nachvollziehbar. To be fair, aber Hannah, war es für sie sicher auch einfacher, in ihrer Muttersprache Gedichte zu schreiben, als in einer Fremdsprache sich mit
Ja,
Gedichten auseinanderzusetzen. Zu deiner Ehrenrettung. Ja, Hannah, ich finde es cool, dass du dieses Thema Gedichte nochmal ansprichst, weil ich erinnere mich an unser Gespräch mit Ruth. Da hatte ich sie nämlich nach ästhetischem Lernen gefragt. Und da bin ich natürlich nicht einfach so drauf gekommen, sondern ich hatte mir so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Klassenzimmer unter Segeln angeguckt und was so die allgemeinen Lernziele sind und so. Und war eben da darüber gestolpert, in Anführungsstrichen, dass auch so Ästhetik ein großes Thema sein soll. Und da hatte ich Ruth nochmal nachgefragt und sie hat eben gesagt, ja, da legen wir schon verstärkt Wert drauf, weil es jetzt nicht im Alltag per se irgendwie eine Rolle spielt, weil da geht es ja schon viel um Arbeiten und Aufgaben, die einfach erledigt werden müssen. Umso wichtiger ist es dann eben, an der einen oder anderen Stelle darauf hinzuweisen, im Prinzip, hey, wie schön ist eigentlich diese Welt? Und ja, dazu wollte ich kurz einspielen, was sie dazu noch direkt gesagt hat.
Also einfach diese ästhetischen Momente, die es auf der Reise auch gibt, wertzuschätzen, wie die 1000 Sonnenuntergänge, die wir da sehen, das kreative Schreiben oder diese Gedichte. Also es wird weniger, ich glaube, angeleitet, als mehr gelebt und wahrgenommen, den Moment wirklich wahrzunehmen und sich bewusst zu machen, dass das jetzt auch was Besonderes ist und diese Wertschätzung dieses Momentes.
Ja, und wie besonders das alles ist, du hast ja schon gesagt, Hannah, die haben das auch in den Gedichten verarbeitet und du hast mir schon verraten, du hast ein Gedicht mitgebracht.
Ja, ich habe dir ein Gedicht mitgebracht und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Gedicht, um vielleicht den Abschluss von dieser Folge einzuläuten. Denn es ist ein Gedicht, was eine Schülerin geschrieben hat zum Ende der Reise. Und genau, ich würde das jetzt einmal kurz vorlesen. Es heißt Das Ende und das Endes Wert. Ich will nicht, dass es endet, doch nur das Ende gibt der Zeit einen Wert. Führen wir für immer, wäre es wohl umgekehrt. Werft einen Blick auf die Götter, so versteht ihr, was ich meine. Sie können nicht genießen, denn Grenzen haben sie keine. Von allem zu viel und dann noch viel mehr. Ein grenzenloses Leben, doch an Freude sehr leer. Ja, ohne Ende wird unsere Reise schon bald zu einer Selbstverständlichkeit. Fragt euch, wäre Gold ein teures Gut, gäbe es davon für jeden genug? Und wären die Quellen und Flüsse plötzlich leise, hätte Wasser erschwingliche Preise? Essen wir jeden Tag einen Eiweißkuss, wäre das noch ein Genuss? Die Limitierung gibt den Wert vor. Ohne diese wären wir wie die Götter. Wären wir dann noch genauso glücklich auf der Tor? Ich will nicht, dass es endet, doch nur das Ende gibt der Zeit einen Wert. Führen wir für immer, wäre das Ende irgendwann mein Wunsch, und das wäre verkehrt. Also seid dankbar für das Ende, zumindest geht des Endes wert, der uns auf dieser Reise so viel Genuss beschert. Genau, das ist das Gedicht und ich finde es wahnsinnig schön,
Stark.
weil das irgendwie, ja, es hat mich einfach sehr berührt, dieses Gedicht zu hören von der Jugendlichen. Genau, und ich glaube, dass wir auch direkt im Anschluss noch ein allerletztes Zitat einspielen können von Ruth zu dem, was letzten Endes bleibt.
Genau, wir haben jetzt vielleicht den Samen gesät, ja, oder die Eltern haben den Samen gesät, jetzt ein paar Wurzeln ausgebildet und jetzt also wie gesagt, jetzt ist sozusagen daran, dass auch, oder die Flügel sind ein bisschen schon da und jetzt müssen sie es halt noch verwenden. Ja, so. Und das glaube ich auf jeden Fall. Also auch die Rückmeldungen von den Jugendlichen, die wir sehen.
Ja, ich glaube, dass dieses halbe Jahr für mich eine wahnsinnig bereichernde Zeit war mit wahnsinnig vielen Höhepunkten und Dingen, die ich gelernt habe und auch ein paar Dingen, die ich mitnehme für die Schule danach, selbst wenn man schon auch irgendwie so klar sagen muss, dass das eine außergewöhnliche Situation ist und nicht so eins zu eins übertragbar ist auf Schule, weil einfach diese Rahmenbedingungen Reisen und diese Rahmenbedingungen ja miteinander leben, also mit den SchülerInnen zusammen zu leben, einfach sehr, sehr anders ist. Und ich glaube, dass auch nicht einfach jedermanns Sache ist, dass man da irgendwie so eine freundschaftlich-familiäre ja. Beziehung zu den SchülerInnen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass so bestimmte Dinge für mich zumindest bleiben und ich nach der Reise auch weiterhin irgendwie in meinen schulischen Alltag mit einbauen möchte. Und es ist schon auf der einen Seite die Beziehung zu den SchülerInnen. Also ich möchte nicht einfach nur irgendeine Lehrkraft sein, die halt auch Englisch unterrichtet, sondern ich würde ganz gerne irgendwie meine SchülerInnen auch kennen und ich will auch, dass meine SchülerInnen mich kennen. Und es geht mir jetzt gar nicht so sehr darum, dass sie wissen, wo ich wohne und wer meine Leute so um mich rum sind, sondern dass sie mich einschätzen können und dass sie mich auch als Mensch wahrnehmen. Und
total.
Das Zweite, was ich mir irgendwie mitnehmen möchte, ist so ein bisschen diesen erlebnispädagogischen Gedanken, dass man auch mit den Jugendlichen gemeinsam auf Reise geht und Erlebnisse schafft und jetzt dann auch nicht nur die Jugendlichen gemeinsam losschickt, irgendwie erlebnispädagogisch irgendwas zu machen, sondern dass man Teil von dieser Gruppe ist und Teil da auch irgendwie von dieser Reise von Jugendlichen sein kann und ja. Gemeinsam unterwegs ist. Und ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, mal irgendwie für 2-3 Tage mit den Jugendlichen in die Berge zu fahren und die da auch einfach mal machen zu lassen, selber Verantwortung zu übernehmen für ihre 3 Tage und wenn sie sich halt am Berg verlaufen, dann verlaufen sie sich halt am Berg. Ich bin schon da und pass auf, dass nichts passiert.
Ja, für sowas gibt es ja auch Projektrahmen, die, wo man sich als Schule drum bemühen kann, dass die etabliert werden. An meiner Schule zum Beispiel gibt es das Projekt Herausforderung, wo die SchülerInnen zum Beispiel sowas machen können, in den Bergen eben unterwegs sein, die Verantwortung übernehmen, sich organisieren und so. Also was für mich hängen bleibt, als jemand, die jetzt dann nicht dabei war, aber sich natürlich trotzdem so ihre Gedanken dazu macht, ein bisschen auch schon, wie du es hast anklingen lassen. Ich bin als Lehrkraft dafür verantwortlich, einen Rahmen zu schaffen, in dem die SchülerInnen Erlebnisse haben und Erfahrungen machen können. Und diese Verantwortung, die kann ich in der Schule genauso wahrnehmen wie bei Klassenzimmer unter Segeln. In einem anderen Rahmen ist es völlig klar, aber wenn ich diesen Hintergedanken habe, meine Aufgabe ist es nicht, denen ein vorgefertigtes Ergebnis zu servieren, sondern die Möglichkeit dafür zu schaffen, dass sie selber zu einem Ergebnis kommen, dann habe ich ja schon ganz viel geschafft. Und der zweite Punkt, der bei mir auf jeden Fall hängen bleibt, wo ich auch glaube, dass man dem im Rahmen seiner Möglichkeiten im Schulalltag wunderbar integrieren kann, ist den SchülerInnen etwas zutrauen und sie machen lassen und schauen, was dabei passiert und dann im besten Fall als Lehrkraft sogar selber dabei noch was lernen.
Was für ein Schlusswort.
Oder?
Ja. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und heute zum zweiten Mal dabei wart, wie Hanna und ich uns austauschen über meine Erfahrungen bei Klassenzimmer unter Segeln. Und ich bin gespannt, wie auch unsere Reise weitergeht. Und freue mich auf jeden Fall auf weitere Gespräche mit dir, bei denen wir euch natürlich teilhaben lassen wollen. Und würde sagen, bis dahin erstmal tschüss.
Ja, bevor wir ganz tschüss sagen, wollte ich noch sagen, danke an alle, die außer uns und Hanna an dieser Folge mitgewirkt haben, nämlich natürlich unsere Schülis, die zu Wort gekommen sind und natürlich auch nochmal Dr. Ruth Merck, die sich auch die Zeit fürs Interview genommen hat. Ohne eure Live-Einspieler wäre das hier sicher nur halb so spannend, aber definitiv weniger perspektivreich gewesen. Also danke an der Stelle nochmal. Und dann auch von mir bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bye, bye. Und ihr meldet euch, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Anmerkungen, Kritik, Fragen oder Sonstiges habt. Tschüss.
Tschüss.